Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Diese Folge wird präsentiert von der Motorflugschule Egelsbach, offizieller Deutschlandpartner von Evionica, der audiovisuellen Lernplattform für angehende Piloten. Den Link findest du in den Shownotes.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Privatpiloten-Lounge. Wir haben uns einen unserer lieben treuen Hörer eingeladen und wollen mit ihm ein bisschen den Weg besprechen, wie er zum Fliegen gekommen ist, dann gleich zum eigenen Flugzeug gekommen ist und wie er die Hörerreise mit uns durch Schweden und mit den anderen Kollegen erlebt hat und was er uns noch so mit als Kritik mit auf den Weg geben will. Ich muss jetzt aber erstmal ein ganz fröhliches und herzliches Hallo nach Stade zum lieben Johann senden. Moin.
Moin, moin.
Wie geht's dir?
Heute bin ich ein bisschen platt, weil ich habe es vorhin schon erzählt. Ich musste 5 Stunden mit dem Auto nach Frankfurt, weil ich nicht den Flieger nehmen konnte. Und 5 Stunden auch wieder zurück.
Schön. Mhm. Toll. Macht Spaß, ne?
Ja, da habe ich heute wirklich gedacht, boah, das hättest du jetzt auch in 2 Stunden mit dem Flieger machen können, statt 5 Stunden mit dem Auto. Eine Strecke.
Ich bin gestern 5,5 Stunden mit der Deutschen Bahn gefahren, frag mich jetzt mal.
Oh ja.
Und dann kommt auch noch jemand in der Bahn auf mich zu und sagt, schönen guten Tag, wir möchten gerne mal eine Fahrgastbefragung durchführen. Habe ich gesagt, das möchten Sie jetzt nicht. Jetzt sagen wir aber erstmal ein fröhliches Hallo, herzlich willkommen, lieber Gustav. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns ein bisschen locker am virtuellen Fliegerstammtisch zu schnacken. Moin.
Hallo.
Hi, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut.
Toll.
Ich musste gestern auch nicht 5 Stunden fahren.
Nee, ne? Weder 5 Stunden gestern noch heute. Du hast dir das zu Hause gemütlich gemacht, ne?
Genau. Ich flüchte gerade vor der Hitze.
Ja. Ich glaube, das machen wir alle gerade irgendwie so. Wir haben auch alles zu hier zu Hause, weil es einfach nur brutal heiß ist. Diejenigen, die jetzt da sitzen, sagen, Gustav, ja, okay, alles klar, die kennen sich, ganz toll. Wir geben mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten von dem lieben Gustav raus. Der Gustav, der ist 43 Jahre jung. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen in Darmstadt studiert. Das ist mir ja wieder total sympathisch. Da habe ich ja auch studiert. Ich liebe diese Stadt, ist total toll. Hobbys, klar, fliegen. Er ist Modellbauer. In den dunklen Jahreszeiten oder in der dunklen Jahreszeit wird Modellbau durchgeführt und er führt Miniaturbemalung durch. Also ihr kennt das noch, die kleinen Zinnsoldaten früher, ne? Die wohl werden von ihm dann in ganz liebevoller Kleinarbeit dann bemalt. Ja, wie ist er zum Fliegen gekommen? Klar, Kindheitstraum, fliegen könnte man ja mal machen. Und dann ist er über Umwege und die Freundin, die Lebenspartnerin dann zur Lizenz gekommen. Johann, alles Weitere möchtest du natürlich jetzt erstmal so ein bisschen aus dem lieben Gustav rauskitzeln.
Unbedingt. Gustav, erstmal schön, dass du da bist.
Ja.
Gleich beim ersten Treffen hast du mir ja unter die Nase gerieben, dass du nach mir angefangen hast und vor mir fertig warst. Das fand ich sehr sympathisch. Und deswegen erzähl mal, wie bist du denn zum Fliegen gekommen? Und wie ist deine Ausbildung verlaufen?
Es war nicht so ganz geplant. Irgendwann mal habe ich mich dann informiert, wie Fliegen geht. Bin zur Flugschule, habe ein sehr interessantes Einführungsgespräch dort gehabt und habe da eigentlich erst gelernt, dass Fliegen gar nicht so schwierig ist, wie ich immer dachte. Man braucht halt ein bisschen Papier und dann macht man seine Prüfung und dann geht das auch schon. Zumindest habe ich mir das so vorgestellt. Und dann habe ich ein bisschen unterschrieben und dann konnte ich erstmal noch gar nicht fliegen, weil die ZIP und das Medical noch gefehlt haben. Deshalb musste ich mich auf die Theorie konzentrieren. Das war auch zwischen Februar und März. Deshalb ist es ganz praktisch, da nicht zu fliegen. Und deshalb ging das auch ganz schnell, weil ich wollte gerne in die Luft. Das hat mich interessiert und dann habe ich das schöne Motorflug-Kompaktbuch durchgelesen und mich dann auch relativ schnell zur Vorprüfung angemeldet. Auf die Theorie habe ich dann nochmal 2 Wochen gewartet oder sowas, aber das ging dann auch in einem Rutsch sofort durch. Daraufhin dann, ja klar, die Praxis angefangen und da wollte ich eigentlich auch einfach nur fliegen und hatte es nicht eilig, aber wenn man viel fliegt, dann geht das auch ganz schnell und irgendwann mal meinten die, du mach doch mal eine Prüfung.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Und das war dann Ende Juni. Nein, Entschuldigung. doch Ende Juni müsste es gewesen sein, vor 2 Jahren. Und die habe ich dann auch glücklicherweise bestanden und seitdem fliege ich durch die Gegend.
Also hast du das in unter einem halben Jahr mehr oder weniger hingekriegt.
Genau.
Nicht schlecht. Aber das ist dann ja schon was Vollzeit, was du da gemacht hast.
Das ist Vollzeit.
Hast,
ne? Das geht auch nur mit Vollzeit. Okay. Das war also Theorie sowieso Vollzeit und danach mindestens 3-mal die Woche in der Luft.
Mhm.
Auch gerne länger.
Dann kriegt man das hin und geschadet hat es dir nicht.
Ja. Und ich meine, so schnell war ich auch nicht, weil die Praxis habe ich, glaube ich, mit knapp 80 Stunden gemacht. Mhm.
Wie kam es dazu?
Wir haben schon vorher Ausflüge gemacht. Also gab dann halt so schöne Gegebenheiten. In Berlin machen sie, wenn hoher Staatsbesuch kommt, immer so eine große EDR auf, die Humboldt. Das ist dann 25 nautische Meilen um Berlin herum Flugverbotszone. Da ist mein Platz drin. Ruft mich die Flugschule an und fragt, ja, du hattest ja hier zu 2 Flugstunden die nächsten 2 Tage gebucht. Wollt ihr nicht einen Ausflug machen? Sag ich natürlich ja. Also haben wir einen Fluglehrer gepackt, die kleine Robin gepackt und sind von Berlin nach Karlovy Vary. Dort haben wir dann geguckt, wo das nächste schöne Luftfahrtmuseum ist. Hannover war zu, deshalb fiel die war auf Speyer und dann von Speyer wieder zurück. Und solche kleinen Theaterchen haben wir dann auch während der Ausbildungszeit noch gemacht und das war sehr schön.
Das ist nicht schlecht, ne? Dann kommt man, ist man fertig gebacken und hat einfach schon ein bisschen mehr erlebt als diejenigen, die nur ihr Standardprogramm durchgezogen haben und hat dann auch keine Angst vor Reisen.
Ja, ist allerdings auch ein bisschen kostenintensiver, das muss man auch sagen.
Das ist klar. Ja, Kosten scheinen bei dir eine etwas untergeordnete Rolle zu spielen, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Was war deine größte Herausforderung bei der Theorie? Weil dem einen fällt sie ja relativ einfach, der andere sagt, boah, lass mich damit in Ruhe. Ich war auch gegroundet, weil ich die Theorie vor mir hergeschoben habe. Du hast das ja gleich weggemacht. Wie bist du das angegangen?
Also es war nicht immer alles ganz einfach. Im Nachhinein ist es dann immer so. Tatsächlich hat mich fast das Leistungsvermögen und Flugplanung dieses Fach die gekostet, weil ich das unterschätzt hatte. Mhm. Und da braucht man tatsächlich sehr viel Zeit drin und das hätte fast knapp werden können. Weil ich dachte, ich bin da recht firm, war ich auch, aber war dann doch nicht so schnell, wie ich dachte. Das zweite war Navigation. Das geht auch gut, aber man braucht auch sehr viel Zeit dabei. Das muss man planen. Meteorologie zum Beispiel, da hatte ich, glaube ich, einfach Glück. Bin jetzt da nicht so wahnsinnig gut drin, aber ich hatte fast volle Punktzahl in der theoretischen Prüfung. Das ging dann schon. Die schwierigen Fragen kamen einfach nicht dran.
Mhm.
Und ja, ich habe sehr viel die ab durchgeklickt. Das ist, glaube ich, das Beste für die PPL-Theorie.
Ja, das ist, glaube ich, so der Klassiker, dass man irgendwann nur noch am Klicken ist und dann sich irgendwie gut vorbereitet fühlt, dann geht man hin. Du hast das Ganze schnell durchgezogen, warst schneller als ich, auch schneller als die liebe Isabel.
Mhm.
Die ja praktisch, wir beide waren zeitgleich mit dir und du hast das einfach schnell durchgezogen. Und dann ging es ja für dich eigentlich Schlag auf Schlag weiter, ne? Was hast du dann, du hattest ein PPL, was hast du dann als nächstes gemacht?
Also natürlich erstmal gechartert, wie man so macht in der Flugschule, verchartert natürlich auch. Paar kleine Freisen. Ich bin dann schon im nächsten Jahr mit einer Robin zu Aero geflogen, auch großes Traumziel.
Mit Slotverfahren und allem?
Ja, ja, natürlich. Es war sehr lustig, weil alle gesagt haben, das ist furchtbar und das geht gar nicht und große Kontrollen. Die haben aber irgendwie 2 Jahre vorher das Verfahren komplett umgestellt und seitdem geht es sehr, sehr gut. Also man muss sich dran halten, muss auch für zahlen, aber dann geht das. Und ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass die Art von Fliegen, die ich gerne machen würde mit einem gecharterten Flieger, nicht so geht. Weil die Verfügbarkeit ist mies, man muss sich genau festlegen, dann funktioniert das Wetter nicht, ein Tag länger geht nicht. Und dann war natürlich sehr schnell der Traum von einem eigenen Flieger, der wurde wieder verworfen, dann habe ich wieder geguckt und so weiter. Und dann kommt man so mehr oder weniger ins Grübeln und irgendwann mal gibt es diesen Flieger im Kopf schon. Das war aber auch gar nicht so fest, welcher das war. Also ich habe mir am Anfang eine Cessna angeschaut, dann irgendwann mal eine Piper und alles nur modellmäßig und so ein Spaß. Und am Ende ist es eine Muni geworden und mit der bin ich jetzt sehr glücklich.
Warum jetzt gerade, also du hast dich wirklich hingesetzt und hast dir den Flugzeugmark angeguckt oder hast du es so gemacht wie der Markus, dass der Markus schon damals wusste, also wenn ich mir mal ein Flugzeug kaufe, dann muss das mindestens so lange in der Luft bleiben können, bevor es irgendwie leise wird. Wie hat das der Gustav gemacht?
Ja, also ich habe mir Planecheck durchgeguckt. Prinzipiell. Ich habe gelernt, Flugzeugmarkt ist schwierig. Du kriegst nicht das Flugzeug, das du willst, das kannst, was du willst, für den Preis, das du willst. Du musst irgendwo Kompromisse machen. Da habe ich halt geguckt, was gibt es. Und dann der nächste Punkt für mich war, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe gerade frisch die PPL, ich habe keinen mechanischen Background oder so einen Spaß. Die Flugzeuge sind alle ein bisschen älter, die brauchen Liebe. Am besten wäre es ja, wenn man den von jemandem kauft, der Ahnung hat und dem man vertraut. Mhm. Also Vermittlung von Bekannten, schon von der Flugschule oder so einen Spaß. Der Flieger, den ich jetzt am Ende gekauft habe, das war ganz nett, war von einem Fliegerclub, zu dem ich auch schon anderweitig Kontakte hatte, der mir vermittelt wurde. Und da war der Eigentümer eigentlich schon Vertrauensperson und der Rest war dann gar nicht mehr so wichtig. Das war für mich ein ganz großer Punkt. Aber prinzipiell ja, es ist ein Kompromiss. Technisch auf jeden Fall, preislich ist es, es sollte am Anfang billiger sein, es sollte, ja, ich weiß gar nicht, ob höher, schneller, weiter für mich ein großes Argument war. Ich wollte mehr als 100 Knoten, die Robbons waren mir ein bisschen zu langsam auf Dauer, aber das ist ja jetzt nicht so eine schwierige Hürde.
Du hast gerade gesagt, okay, du kanntest jetzt den Halter von der Muni, hast aber trotzdem eine Pre-Buy-Inspection machen lassen oder hast du gesagt, ach Mensch, ich kenne den, der ist so nett, da kann ich einfach so kaufen gesehen, gekauft wie gesehen.
Bisschen. Ja. Ich habe mir von ihm noch das Okay gegeben, sich mit dem Mechaniker auseinanderzusetzen, der gerade die 100-Stunden-Kontrolle gemacht hatte. Das ist auch tatsächlich der bekannteste Muni-Spezialist in Europa. Das ist in Allendorf und dann habe ich mit dem ein bisschen telefoniert und der hat mir dann gemeint, ja, da ist ein Problem, da geht's eigentlich unter der Hand, geht das, mach nochmal, verhandel hier mal noch ein bisschen. Habe ich nicht gemacht, bin ich schrecklich drin, aber das habe ich dann für ein bisschen bare Münze genommen und ja, ich habe mir auch vorher eingeredet, eine absolute Garantie gibt's nicht. Die Flieger sind alt, der kann morgen was kaputt gehen, geht ja auch manchmal. Und da kann auch eine Pre-Buy nicht hundertprozentig was für geben. Ich habe dann aber auch relativ schnell ein neues Avionik-Upgrade dahinter gemacht. Das kommen wir vielleicht später noch zu. Aber das hat mir nochmal die Sicherheit gegeben. Dann wurde ja einmal auseinander und wieder zusammengebaut. Sie haben keine schlafenden Hunde gefunden. Insofern bin ich ganz glücklich, dass das alles gut funktioniert hat.
Das Avionik-Upgrade ist gerade ein guter Punkt. Du hast, glaube ich, komplett auf Glas gesetzt, ne? Du hast keine Rundinstrumente mehr, beziehungsweise keine Suction-Instrumente mehr.
Ja.
Wie bist du daran gegangen? Weil das steht ja auch für einige Vereine oder private Halter an. Und so ein Panel-Umbau, das ist ja ein riesiges Projekt.
Ja. Ich habe, wie ich das Fliegen auch angegangen, also ich hatte es gar nicht vor.
Du läufst alles immer nur zu, ne?
Genau. Ich habe mir eine wunderschöne 1980er Muni M20J gekauft mit einem relativ originalen Panel. Da war neu dran das Garmin GNS 530 WAAS. Das war mir sehr wichtig. Und ein AT1. Der Rest war alt. Achso, entschuldige, das erste G5 für den Attitude Indicator, der war auch schon drin. Der Rest war alt. Von da aus wollte ich gerne einen Engine Monitor für die Sicherheit oder gefühlte Sicherheit. Ich weiß nicht genau, wo der große Unterschied ist. Und ich hätte das ganz gerne IFA-fähig gehabt. Und zwar halt auch so, dass es Spaß macht, sprich ein Autopilot musste rein. Mit den beiden Anforderungen bin ich dann zu der nächsten Werft, also direkt neben der Flugschule dann. Also musste nicht so besonders weit laufen gegangen und die haben mir eine Nummer gesagt. Da habe ich gesagt, Moment, aber eigentlich wäre es ja noch schön, ein neues Audio-Panel zu haben und dann eigentlich auch einen neuen Intercom, wenn man schon mal dabei ist. Und dann kam die nächste Nummer. Und die war eigentlich so, dass ich gedacht habe, ja, das könnte ich jetzt auch machen. Und dann habe ich aber einfach nur zu Luxustollerei gemacht, ja, aber so eine G3X, also einmal raus, einmal rein, was wären das? Und das waren am Ende dann nicht so viel Unterschied. Also weiß nicht, ob wir hier über Zahlen sprechen wollen. Das letzte Angebot war bei 54.000 und das voll ausgestattete dann 64.000. Und da habe ich gedacht, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann, ja, mussten die schönen Rundinstrumente leider gehen. Das hat mir auch ein bisschen wehgetan. Aber im Nachhinein bin ich sehr glücklich damit.
Ich finde dein Cockpit jetzt auch sehr angenehm.
Ja, du durftest ja auch schon mit drin sitzen.
Ich bin ja Fritz fremd gegangen während der Hörerreise. Da kommen wir später nochmal zu.
Ja. Ich glaube, Fritz hat es noch nicht ganz überwunden.
Doch.
Ich
freue mich wirklich für Johann, weil ich durfte ja auch, als wir uns in Kiel getroffen haben, mich reinsetzen. Und wir haben bei uns im Verein jemanden, der vertritt eben die Meinung, Johann und ich, wir würden da nicht so gut reinpassen, gerade durch meine Körpergröße. Aber das ist ja eine Besonderheit. Ich greife das jetzt gerade mal schnell vor. Dadurch, dass man ja wirklich sehr tief oder dass die Pedale sehr tief sitzen in der Muni, relativiert sich das schon wieder vom Oberkörper her.
Ja.
Und das ist super angenehm. Also bei dir sitzt man richtig schick in einem Porsche drin.
Ja, ist ein bisschen so Sportwagensitz.
Ja,
so
genau.
Ein bisschen tiefer.
Hätte ich auch gesagt.
Füße ausgestreckt.
Ja.
Aber dafür hat man noch oben mehr Platz.
Ja, genau. Also Platz ist auf jeden Fall da, auch mit Kopfhörern. Ist ja dann wieder so ein bisschen Vergleich zu Blackwing. Hat man ja auch wieder zur Haube. Gut, Freiheit bei dir. Also finde das nicht schlimm. Ich hatte ein bisschen Bammel, als ich reingekrabbelt bin. Da ich dachte, oh, wird bestimmt super eng. Nee, also da sitzt man echt bequem. Und wir beide sind jetzt nicht gerade klein.
Also interessanterweise, ne? Ja, nö, passt schon. Aber die interessantererweise hat die Muni diesen Ruf, sehr klein zu sein. Die Kabine ist aber genauso breit wie eine PA28 oder eine C182. Das sind 42 Inch, glaube ich.
Okay.
Also eben, also ich fand sie auch total angenehm. Bei mir war es ja eher so, dass ich gar nicht an die Pedale rangekommen bin. Wenn ich mich ganz nach vorne geschoben hätte, wäre meine Nase ungefähr so am Glare-Shield gewesen.
Die gab es damals auch mit von Werk aus Pedal Extensions, wenn man das wollte.
Der kleine Johann hätte gerne seine Extensions.
Genau, aber man muss halt auch bedenken, dass so ein aufrechter Sitz wie eine Bonnie halt auch ein schönes Querschnittsoberfläche bringt, die erstmal weggeschoben werden will.
Ja, definitiv.
Und dann merkt man wieder, dass man mit dem Vierzylinder-Saugmotor ähnliche Leistungsdaten bekommt wie der Sechszylinder-Turbo und das ist dann schon hart.
Das bringt mich jetzt zu der Frage. Schön, dass du so nett übergeleitet hast, so charmant.
Gern.
Du hast gesagt, du bist Robin geflogen, du bist Cessna geflogen, Piper. Flugzeuge, die, ja, ich sag mal, gutmütig fliegen, gemütlich, nett sind. Und die Muni ist natürlich jetzt echt ein Flitzer. Und jetzt sitzt der
aber Gustav.
Ein gutmütiger?
Ja.
Aber wie bist du so mit ihr zurechtgekommen, so am
Anfang? Ich wusste nicht, dass es schwierig war.
Ah, das ist gut, ne? Dann hat man auch keine Angst.
Nee. Also sie ist slippery. Das Problem ist eigentlich nur, genauso wie bei der Aquila weiß Johann, wenn die zu schnell angeflogen wird, dann hört die nicht mehr auf zu fliegen. Ganz einfach. Und wenn man sie dann runterdrückt, dann hat man noch einmal Zeit, sich das neu zu überdenken. Und wenn nicht, dann gibt es einen neuen Motor. Ganz einfach. Die fliegt sich wunderbar mit 75 an, 70 über Threshold und dann setzt sie sich auch wunderbar hin. Wenn man 80 ist, dann geht man besser durch. Und das ist halt bei einer Robin jetzt vor allen Dingen, das kenne ich am besten, oder auch bei einer Cessna halt ein ganz anderes Ding. Wenn du da die dritte Klappenstufe ziehst, das Gas raus, dann bleibst du gefühlt auf der Stelle stehen. Das macht die Muni nicht. Das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist.
Das stimmt. Da hat man dann also bei der Cessna,
ja, den Flugzeug schon ein bisschen vorauszahlen.
Ja, jetzt bei den größeren Munis, jetzt die auch mit Turbo, wird der Intercooler ein großes Problem. Haben sie dann später Speedbrakes eingebaut, damit man den Sinkflug richtig planen kann. Das kann man halt auch bedenken, wenn man auf 10.000 Fuß über einem Flugplatz rauskommt und dann meint, irgendwie die Nase runterzudrücken, um ganz schnell runterzukommen, dann kann man das dem Motor auch nicht mehr verübeln, wenn er dann Risse bekommt.
Wenn du jetzt mit der Maschine unterwegs bist, mit was für Reisedaten bist du unterwegs?
Die erfliege ich mir gerade noch so ein bisschen, weil die letzte lange Reise, die war mit euch auf dem Rückflug. Ich finde es gerade sehr, sehr schön, sparsam zu fliegen. Die Maschine macht eigentlich ganz gerne irgendwas zwischen 2500, 2400 bis 2200 Umdrehungen. 2200 Umdrehungen, Wide Open Throttle, über 5000 Lean Off fliege ich jetzt mit 27 Litern auf 130 Indicated. Das sind dann noch knapp von über 150 Knoten True und das ist eine sehr schöne Reiseleistung. Geht natürlich auch schneller, aber je mehr Sprit man verbraucht, desto kleiner wird der Geschwindigkeitsgewinn.
Oh, das hört sich ganz gut an. Jetzt einige Leute, oder vielleicht kennen ja gar nicht mal alle die Muni. Wahrscheinlich hat man das schon mal gehört und sowas, aber es ist ja auch schon ein älteres Modell. Definitiv nicht mehr auf jedem Flugplatz zu Hause und so. Wie würdest du die für jemanden, der die Muni nicht kennt, wie würdest du die beschreiben von außen? Woran erkennt man eine Muni?
Die Heckflosse ist falsch schon dran. Das ist ein charakteristisches Beispiel. Also die geht gerade nach oben, sie ist senkrecht im Luftstrom. Das soll damals der Aerodynamik förderlich gewesen sein. Ich weiß es nicht genau.
Genau. Also das ist auch echt so ein faszinierendes Ding, ne? Das falsch rum. Und das enorm krasse finde ich, also so als Ingenieur fasziniert mich, dass dieses ganze Heck sich bewegt, wenn ich das trimme, ne?
Genau.
Wie funktioniert das genau?
Das ist ein Schraubengewinde im Heck und das drückt dann halt auf einem Hebel, der dafür sorgt, dass im Heck das gesamte Leitwerk sich um diese Achse dreht. Weil Trimklappen funktionieren ja wunderbar, aber sie erzeugen natürlich Widerstand. Widerstand kostet Geschwindigkeit, deshalb macht man das so rum.
Mhm. Das hattest du uns beim Rundgang, als wir uns in Kiel getroffen haben, hast du uns so viele Kleinigkeiten gezeigt, die so an der Muni einfach besser gemacht wurden als an anderen Flugzeugen, wo einfach alles ein bisschen aerodynamischer ist, ne? Wo ich dann mit den beschriebenen Leistungsdaten, die du gerade hast, einfach mehr rauskriege aus der Performance.
Ja, das ist so ein Traum von Kleinkram optimieren. Also es ist überall die, auf der Vorderkante der Flügel sind die ganzen Nieten versenkt. Heutzutage Standard, damals war das nicht. Klar, Einziehfahrwerk haben wir, der Intake von Luft ist optimiert. Wir haben schon diese aerodynamischen Lufteinlassschlitze. Die Trimklappen, die bei den alten Munis wurde noch die Einstiegsstufe von der Suction mit reingezogen und überall sind halt 1, 2, sag mal 3 Knoten mehr und in der Summe macht das dann halt 20, 30.
Krasse Reisemaschine.
Mhm.
Das ist ein Renner, ne? Das Ding. Das also wenn du jetzt auch so erzählt hast, so mit 150 True Airspeed, ja, mit 27 Litern die Stunde, Autopilot an, Flugplan im Garmin drin und dann sitzt dann der Gustav vorne links, hat vielleicht ein bisschen Deezer an oder hört einen netten Podcast.
So ein Privatpiloten-Launch zum Beispiel.
Kenn ich nicht. Die
Labernasen.
Die Labernasen. Ja, so ein Laber-Podcast.
Ah, okay. Du hattest gesagt, du wolltest eine Reisemaschine, klar, weil auch Chartern für dich einfach nicht in Frage kommt, weil das jetzt so überhaupt nicht in deine Lebensumstände jetzt reinpasst. Jetzt haben wir uns auf der Aero getroffen. Da hattest du mich gerügt, weil ich mich nicht bei dir gemeldet hatte. Du hattest mich angeschrieben. Und dann erzähle ich dir von dieser Schwedenreise, die wir dann machen wollen. Und da bist du, glaube ich, ein bisschen aufmerksam geworden, weil Schweden ist ja auch, kann man ja ein bisschen mal was erfliegen, ne? Und mal ein bisschen gucken. Was waren denn so die Erwartungen, die du als, als Teilnehmer an uns hattest, als Organisatoren?
Also ein bisschen zweifaltig. Also erstmal habe ich euch ja schon auf der Aero, Johann noch nicht, aber Fritz habe ich auf der Aero gesehen und dann hört man euch ja und hört so ein bisschen, wie ihr seid. Denkt sich, coole Truppe, nette Menschen, da will ich mit. Das war das eine, also einfach so ein bisschen ausflugmäßig. Ihr hattet aber auch schon vorher, also die Hörerreise nach Italien habe ich natürlich sehr verfolgt, wie ihr das angegangen seid und Erwartung war, dass man sich wissenstechnisch austauschen kann, wenn man Fragen hat, wenn es Probleme gibt, dass vielleicht mehrere Leute auf den Luftraum schauen, dass vielleicht auch mehrere Leute, da gibt's ein komisches gesetzliches Hindernis, hast du daran schon gedacht? Und einfach dieses Gefühl geben, man ist irgendwo umsorgt, auch wenn das natürlich hundertprozentig nie sein kann, aber dieses Gefühl hatte ich schon gesucht und das ist auch voll eingetreten.
Das ist super. Lass uns mal gleich von vorne weg nach Kiel gehen, als wir uns getroffen haben. Mhm. Wir hatten ja so eine schwierige Wetterlage.
Ja.
Du bist den Tag vorher angereist, ne? Weil du gesagt hast, ich komme an dem eigentlichen Abreisetag kommst du aus Berlin nicht mehr raus.
Mhm. Das sah sehr, sehr schwierig aus und der Tag vorher war auch nicht so einfach, aber da gab es ein Loch zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags.
Mhm. Und dann, du warst ja nicht der Einzige, der liebe
Christoph,
genau, nicht François. Christoph war auch schon da, der musste sich aus der Schweiz hochkämpfen. Das heißt, der hat sich auch die Zeit genommen. Und dann sind wir ja, nachdem wir unseren Motor anbekommen haben und nachdem wir unsere Schwimmwesten nochmal geholt haben, dann auch irgendwann in Kiel angekommen.
Du darfst nicht so viele Informationen raushauen.
Genau rechtzeitig. Also wir wollten uns um 12 in Kiel treffen und ich glaube, ihr seid um 2 Minuten vorher ausgestiegen. Also.
Ja. Wir haben aber auch Feuer gegeben dann beim zweiten Anlauf, ne? Als wir dann alles hatten.
Das war dann nicht mehr Efficiency.
Naja, wir mussten ja auch nochmal irgendeinem ILS-Flieger ausweichen und irgendeinem Gyrocopter, der sich gar nicht gemeldet hat.
Ja, das ist natürlich auch...
Genau, aber das war dann wirklich schön, euch da zu treffen. Wir hatten dann nochmal auf ein paar Nachzügler gewartet, haben da irgendwie was gegessen. Und dann hatten wir ja alle schon eigentlich so eine Flugidee, wo geht's lang. Aber das Witzige fand ich, jeder hatte dann doch seine eigene Route. Du hattest ja eine ganz andere Route als wir. Wir sind alle so ein bisschen südlich gegangen. Also für die, die es gucken können, wir sind südlich rumgegangen und Gustav ist einmal oben rüber gegangen. Mhm. Wie war da deine Motivation, dass du da so nördlich geflogen bist?
Also ich hatte mir die Luftverbotszonen im Süden schwieriger vorgestellt. Ihr seid ja dann alle so losgegangen von wegen, die sind bestimmt nicht aktiv, waren sie dann auch nicht. Das war der eine Punkt und dann wollte ich eigentlich gerne über Aero, weil da Freunde von mir vor ein paar Jahren geheiratet haben. Da musste man natürlich Luftbilder von dieser Insel zeigen. Die Strecke war ungefähr die gleiche, über Land, also die über Wasserzeit war auch ungefähr die gleiche und dachte ich, ja, dann bleibe ich halt bei dem Plan.
War das erste Mal für dich, dass du über Wasser geflogen bist, ja, über so eine große Fläche?
Ja, war das erste Mal über Wasser, das war das erste Mal Ausland, wenn man jetzt den Trip nach Kalogibari nicht mitzählt, also war schon viel erste.
Naja, dafür sind wir da.
Ja, war super.
Aber wie war das mit dem Wasser für dich? War also am Anfang, furchteinflößend oder hast du gesagt, wird schon?
Also tatsächlich die Strecke von jetzt Kiel nach Schweden würde ich da empfehlen, weil da kommt man nicht von Land auf Wasser und dann ist nur noch stundenlang Wasser, sondern da ist eine kleine Insel, hier ist eine kleine Insel. Ich glaube, am Anfang ist man über mehr Land als Wasser. Inzwischen werden dann die Lücken ein bisschen größer, aber dann hat man sich ja schon vorgetastet und der Motor, der dreht ja immer noch. War für mich eigentlich, also war sehr schön runterzugucken, aber ansonsten kein sehr großes Event.
Wie war das eigentlich für dich, Johann? Weil ich habe mir irgendwie so überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich habe nämlich die ganze Zeit rausgeguckt und dachte nur so, oh, das ist voll schön hier und guck mal, oh, noch ein Schiff und oh, guck mal da. Wie war das für dich?
Ich habe auch immer nach den Schiffen geguckt, damit ich weiß, wo ich runtergehen kann, falls der Motor ausgeht.
Okay, ja, aber hast du irgendwie, war das für dich, hattest du Bedenken? Sagen wir es mal so?
Diesmal nicht, aber ich hatte irgendwann während meiner Flugausbildung mal so ein Erlebnis. Das war aber eher so eine mentale Spielerei von mir. Da bin ich einfach nur über die Elbmündung geflogen. Und wenn du, je nachdem, was für eine Strecke du da hast, kann es dir passieren, dass du da mal außerhalb der Gleitrange von deinem Flieger bist, wenn du relativ tief bist. Und das war ein komisches Erlebnis. Und deswegen war ich gespannt, wie ich das jetzt handhaben würde, aber es ging. Wobei gerade als wir auch in Kopenhagen dann nochmal runter mussten auf irgendwie so 1300 Fuß, da war dann nicht mehr mit irgendwie Land ist in der Nähe, da wären dann nur noch die Schiffe unterwegs gewesen.
Ja, das hat sich auch ein bisschen anders angefühlt, das stimmt. Also so diese 1300 Fuß und dann das Land etwas weiter weg war ungewöhnlich, sagen wir mal so, war nicht so.
Ja, aber da wurde ja auch der Luftraum gleich wieder spannender und da musste man die ganze Zeit funken und da konnte man sich gar nicht aufs Wasser konzentrieren.
Ja, richtig, genau. Jetzt sind wir von Kiel, sind wir dann schön rübergeflogen. Du bist ja oben rumgeflogen, wer es auf der Karte jetzt hier bei Johann im Hintergrund sieht, der, wer das jetzt auf YouTube sieht. Schweden von oben, nimm doch mal die Hörer bitte mit in dein Cockpit, lieber Gustav, und erzähl uns doch mal, hattest du persönlich ein absolutes Highlight auf diesem gesamten Trip, wenn du das jetzt nochmal so Revue passieren lässt?
Das absolute Highlight war der gesamte Trip, also auch diese Zeitmaschine, die man da mit sich hat und an einem Ort aufzustehen, am nächsten zu sein, das ist einfach augenöffnend, diese Art zu reisen. Schweden von hier oben ist aber auch ein wunderschönes Land, das ist sehr vielseitig. Man kommt erstmal mit den kleinen Inseln, die Küstenregion, da gibt's noch viele gelbe Rapsfelder, viele Städte und dann landeinwärts wird's sehr viel schnell karger und Wälder und kleine Seen und kleine Hütten und so. Das ist schon vielseitig. Viele Berge haben's aber nicht.
Da sind wir noch nicht hingekommen.
Stimmt, die sind weiter oben. Nächstes Mal.
Wir müssen ja noch Ziele haben. Ja, ich fand das auch beeindruckend, wie wir dann, also Malmö sind wir ja auf einen internationalen Flughafen gelandet, ungefähr vergleichbar, würde ich sagen, zu Paderborn oder Münster oder sowas, ne? Irgendwie so ein kleines Terminal, ein paar Dashs oder was weiß ich, was da rumstanden und wir. Natürlich aber mit der vollen Abfertigung, alles, was dazugehörte. Das war schön. Und dann aber was Besonderes fand ich war, als wir nach Jönköping geflogen sind, was auch ein internationaler Flughafen war, wo die uns aber vorher schon per E-Mail geschrieben haben, ja, wir sind nicht da, ihr könnt ja kommen, aber wir sind nicht da.
Ja, das war für mich auch ganz besonders. Man ist ja dann auf dem Informationsdienst, der da oben noch von Radar geleitet wird und meldet sich dann mit Request to Leave Frequency for Jönköping und dann sagt sie dir, TMI is inactive, Airport is closed. In Deutschland gehen dann die Alarmglocken los, so Außenlandung und Polizei und dort heißt es dann halt einfach dann nicht mehr Jönköping Tower, sondern Jönköping
Radio.
Radio, genau.
Ja.
Das war ein Traum.
Was mir da übrigens aufgefallen ist, als wir in Jönköping waren, da ist ja auch eine deutsch registrierte schwedische Muni mit uns gelandet. Genau. Ne? Und ihr wart ja gleich praktisch ein Herz und eine Seele. Das ist schon so eine sehr kleine und nette Community bei den Muni-Fliegern, oder?
Das ist sie. Also Muni, die Firma gibt's ja nicht mehr. Nach der dritten, vierten Insolvenz oder so haben sie gedacht, lass mal erstmal. Aber die Community lebt sehr stark. Teile werden getauscht, es gibt Gruppen und man geht eigentlich nicht an der zweiten Muni einfach so vorbei, man muss da irgendwie gucken und Hallo sagen. Und das jetzt auch, wir waren schon alle verzurrt und dann kam dieser, noch eine Muni, die dort ansässig ist, dazu ist gelandet. Und nachdem der fertig war, ist er natürlich dazugekommen, hat Hallo gesagt. Wir waren natürlich vorher schon in der Gruppe drin, haben dann nochmal ausgetauscht. Das war sehr nett.
Mhm.
Aber ja, lustigerweise, seine Muni war Deutschland registriert, aber er hatte mit Deutschland gar nichts am Hut. Das ist.
Ich war auch sehr verwirrt, als ich die im Funk gehört habe, immer.
Ja. Es ist eine sehr eingefleischte Gruppe. Es ist, also letztens war der größte Moment, dass dann irgendjemand in der Gruppe gefragt hat, ja, mein Propeller ist gerade kaputt, hat jemand Hilfe? Da wurde prompt einer angeboten, ich habe da noch einen auf Halde, den kannst du dir leihen. Und das ist jetzt halt, ja, das ist keine kleine Schraube, die man da verleiht.
Das ist schon sehr, nicht sehr generell so, dass man eigentlich, also ich sag jetzt mal die Muni-Flieger und wenn jetzt zum Beispiel Piper-Flieger, dass die auch Hallo sagen? Und ich meine, hier unser, wir haben ja auch einen Fluglehrer bei uns am Platz, der ist Vorsitzender vom Beach. Also wenn du eine Bonnie fliegst, dann bist du ja auch in einem Verein. Ist das nicht eigentlich so, dass man immer überall mal so sagt, ach Mensch, toll, du hast auch eine PA-28 oder eine Muni oder ein Flugzeug, toll?
Also genau. Das ist mein erstes Flugzeug, deshalb weiß ich das nicht so genau. Man hört, dass es bei den Bonnies vergleichbar ist, aber bei Piper und Cessna ist nicht unbedingt.
Ich glaube bei den Cups, es gibt dieses Piper-Cup-Treffen und sowas, Da scheint das sehr ähnlich zu sein. Aber ja, bei den Volkswagen der Lüfte habe ich das auch noch nicht. Wobei, ich glaube, nein, wir waren ja beim Cessna-Treffen. Ich nehme es zurück, das Cessna-Treffen war auch ähnlich, ja. Also, ja.
Gut, ja, wenn ich das nächste Mal eine Cessna habe, dann sage ich dir da Bescheid.
Ich glaube nicht, dass du eine Cessna irgendwann besitzt.
Naja, so eine Citation oder sowas traue ich dem Gustav schon noch zu.
Ach so, ja, noch schneller, ja, okay.
Die Tendenz geht zum Drittflugzeug, habe ich gehört.
Okay, das wusste ich nicht. Gustav, bist du so jemand, der fliegt alleine oder bist du mit Freundinnen, Freunden unterwegs? Wie ist das bei dir?
Ich habe das große Glück, meine Lebensgefährtin fliegt sehr gerne. Gibt es ja auch anders und das wird dann ein bisschen schwieriger, weil das ja schon ein lebensbestimmendes Hobby ist. Die fliegt sehr gerne mit und macht dann auch Sachen und ist super. Die kann aber nicht immer und jetzt habe ich auch vor kurzem gelernt, dass ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne alleine fliege. Also sowohl als auch. Es hat beides schöne Seiten. Aber ich fliege auch gerne Freunde mal um den Kirchturm und was man da so machen kann. Ich glaube aber auch die Fliegerei, die hat ja keine festen Ziele, die muss man sich selber suchen und eine Community ist ein ganz wichtiges davon. Wenn man keine Freunde hat, mit denen man das nicht teilen kann, dann wird das sehr schnell sehr langweilig oder mir zumindest.
Aber war das denn jetzt für dich persönlich das erste Mal, dass du in so einer etwas ja schon größeren Gruppe mit Gleichgesinnten unterwegs warst?
Fliegerisch schon. Ich habe tatsächlich auch eine Fliegergruppe hier in Berlin.
Mhm.
Mit denen ich mich regelmäßig treffe, aber da trifft man sich dann eher zum abendlichen Einkehren.
Mhm, okay.
In der großen. Aber jetzt so einen gesammelten Ausflug war das erste Mal für mich.
Okay, wie war das für dich, so diese Mischung aus Fliegen, abends Fachsimpeln zusammensitzen, Sightseeing-Programm dann eben vor Ort? Wie hast du das empfunden persönlich?
Das war, ja, alles, was man sich von der Freizeit so alles erträumen könnte, war. Der fliegerische Anspruch ist da, man hat wahnsinnig neue Eindrücke, ist an neuen Orten und hat gleichzeitig nette Menschen, mit denen man das Fachsimpeln besprechen und oh, hast du da schon diese Kontrollzone gesehen und diesen Autoturm und was weiß ich und das macht das natürlich super und dann sitzt man schön zusammen, isst was Schönes, trinkt was Schönes und lässt dann den Abend ausklingen, das ist toll.
Genau, und freut sich dann irgendwie, sich das Jahr über doch nochmal irgendwo anders treffen zu können, ne? Sei es jetzt in Hildesheim oder auf der Kerb oder auf irgendeinem anderen Fly-In.
Ja. Na, wenn ihr in Hildesheim die Bahn nicht kaputt gemacht hättet.
Ja, ich
war im Anflug und dann hieß es, die Bahn wäre zu und dann bin ich lieber umgedreht und dann war es mir schon zu spät.
Ach, so lange war das gar nicht.
Nee, war nicht.
Ja, also im Nachhinein weiß ich das schon, aber es hat sich damals schon angehört, so erstmal die nächsten 4 Stunden ist dazu.
Ja, FIS-Lotsen neigen leider manchmal zu gnadenloser Übertreibung, ne?
Die haben auch vielleicht nicht immer alle Informationen da.
Ja, das stimmt. Da hast du wohl recht. Aber ich war es ja, nicht. Also ich kann es ruhigen Gewissens sagen, ich war nicht schuld.
Ja, schade um das schöne Flugzeug.
Wir sind ja alle sehr happy, dass kein Personenschaden dabei war.
Eben. Ja, ich kenne tatsächlich den Piloten, der da seine Maschine hingesetzt hat. Das war sehr schade. Der war auch ganz schön angeschlagen danach.
Das glaube ich.
Jetzt ist ja nach der Reise, ist vor der Reise.
Mhm.
Du hast gesagt, du hast dir eine Reisemaschine gekauft. Also was steht mit dir jetzt an?
Ich bin mit der Planung noch nicht so weit. Ich habe Träume, aber was jetzt genau die nächste Reise ist, weiß ich gerade noch nicht. Aber ja, wenn ich ganz ambitioniert sein will, dann wäre dieses Jahr Kanarische Inseln ein ganz tolles Ding.
Da kann ich dir einen guten Kontakt vermitteln. Ich habe, vertreibe ja jetzt gerade ein UL-Fluglehrerbuch von einem UL-Fluglehrer, der auf Fuerteventura schult.
Okay, ja, gerne im Nachgang.
In einem UL, das aussieht wie eine Spitfire. Wow. Ziemlich cool. Also da kann ich dir gerne einen Kontakt vermitteln, wenn du dich da einen runterschaffst. Und Dennis kann dir ja zumindest mal den Weg bis nach Mallorca, kann er dir ja schon mal erklären.
Das ist ja schon fast die halbe Strecke.
Wenn man durch Frankreich durch ist, ist das Schlimmste geschafft.
Boah, ich habe gehört, so schlimm ist das gar nicht.
Man muss ja
fragen.
Eben, man muss einfach
fliegen. Das ist ja natürlich mein nächstes Ding. Ich bin gerade aktiv dabei, Instrumentenflug anzugehen. Und dann machen die roten Gebiete auch nicht mehr so viel aus.
Mhm, das stimmt. Wir haben ja auch noch ein bisschen was vor mit der Privatpiloten-Lounge. Einerseits hatten wir ja schon eigentlich während der Schwedenreise gesagt, nächstes Jahr wollen wir wieder gehen Südosten und haben uns Ungarn ausgesucht. Fritz, dabei bleibt's noch, oder?
Dabei bleibt es, ja. Das wird durchgeführt. Ich habe sogar heute beim Medical mit meinem Fliegerarzt, dem Oliver Brock, habe ich gerade noch heute drüber gesprochen, dass es dahin geht. Dann hat er ganz große leuchtende Augen bekommen, hat mir noch viele Tipps gegeben. Die müssen wir dann erstmal hinter verschlossenen Türen besprechen, lieber Johann. Und dann werden wir da für nächstes Jahr wieder eine neue Überraschung dann zusammenbauen. Ich wollte dich aber gerne noch fragen, Gustav, du hast gesagt, du hast die Italienreise sehr intensiv mitverfolgt. Jetzt hast du dieses Jahr aktiv selbst an der Schwedenreise teilgenommen. War das Verhältnis für dich zwischen Flugzeit und der Freizeit ausgewogen oder haben wir oder könnte man irgendwo noch was besser machen?
Deine Meinung? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Die Antwort ist natürlich, es kommt drauf an. Das hat beides Vorteile. Man kann natürlich nur durch die Gegend wetzen und gar nichts angucken. Fände ich, glaube ich, zu anstrengend und auch nicht schön. Oder man bleibt halt irgendwie noch einen Tag länger oder zwei. Das sind alles Kompromisse. Allgemein würde ich gern 2-3 Tage dranhängen an so einer Reise. Ich glaube, das wird noch passen. Und dann könnte man vielleicht auch über einen Nicht-Flieg-Tag nachdenken. Das wäre so die Richtung, die ich gehe. Aber viel mehr würde ich daran nicht drehen. Das passt schon so. Wir hatten jetzt ja, jeden Tag so ein Flug von 1 bis 2 Stunden, mal mit einer Pause zwischendrin, mal ohne. Und danach ist man ja dann auch erstmal fertig für einen Tag. Da muss man ja auch nicht mehr unbedingt fliegen. Und wenn, dann kann man ja noch einen Rundflug einbauen. Das passt ja auch. Von daher würde ich mehr Fluganteil da gar nicht reintun. Und wenn eine Destination schön ist, dass man dann auch einen Tag bleibt, keine Ahnung, vielleicht noch ein Museum anschaut oder auch einfach nur am Strand hängt, dann könnte ich mir das eher vorstellen. Aber dann auch bitte mit mehr Tagen. Sonst kommt wieder das Fliegerische zu kurz.
Mhm. Das ist immer der Balanceakt, den wir machen müssen. Aber vielleicht finden wir ja auch andere Lösungen. Also ich war dieses Mal sehr begeistert von den Leuten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast ja auch dazu gehört, die erst gebucht haben, als wir unten dann gelandet sind. Ne? Nee,
ich habe vorher schon gebucht.
Du hast vorher schon gebucht, okay. Mhm. Dennis war das, glaube ich. Dennis und Christoph haben das immer gemacht. Wenn wir gelandet sind, haben sie dann rumgefragt, wo seid ihr denn eigentlich in den Hotels und haben sich dann erst ums Hotel gekümmert.
Ich halte ja bis heute, dass sie einfach nur vergessen haben, das Briefing zu lesen und dass ich so rausgeredet habe. Ich weiß es nicht. Wenn man eine größere Gruppe wäre, dann wäre Buchen wahrscheinlich schwieriger gewesen. So, es ist ja keine hohe Season, dann geht das, glaube ich, ganz gut, einfach spontan. Weiß ich nicht, was da besser ist. Es ist jetzt, also Stockholm zum Beispiel war ja relativ schnell viel ausgebucht oder zumindest das Billigere und Stockholm ist eine sehr, sehr teure Stadt. Ansonsten, glaube ich, hätte man das ohne Probleme auch vor Ort machen können.
Aber also da habe ich mich geärgert, dass ich so doof gebucht habe, dass ich nicht richtig geguckt habe, dass wir so weit draußen waren.
Du hast nur den falschen Flugplatz angeflogen.
Nee, das falsche Hotel. Ich habe ein Hotel genommen, das war zu weit weg. Wir mussten ja irgendwie gefühlt.
Genau. Du hattest intern für dich geplant, dass du da nach Brommer fliegst. Da
richtig, genau. Ich war ja eigentlich
mit roten Teppich empfangen wirst und so.
Ja, aber und auch dann wurde es doch die Graspiste und dann musstest du halt ein bisschen länger fahren.
Ja, das war gar nicht mal so das Schlimme, aber dann auch so Brommer war suboptimal. Also da war ich nicht so mit einverstanden. Wird's nächstes Mal besser.
Ja, ich denke auch, also ihr habt ja eine Liste an Hotels rausgegeben als Empfehlung und vielen Dank dafür, das war super. Es waren vielleicht zu viele Hotels. Also teilweise war dann ja jeder auf einem anderen oder so, überspitzt gesagt. Wahrscheinlich hätten es doch 2 getan. Ich weiß es nicht. Kontingent buchen wird bei der Gruppengröße und bei der Dynamik wahrscheinlich schwierig. Aber vielleicht, oder vielleicht irgendwie sowas, ja, guckt mal, dass ihr hier was findet und wenn nicht, dann das zweite oder so, wird wahrscheinlich auch reichen.
Ja, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich nächstes Mal sein. Wir lernen ja jetzt praktisch von Hörerreise zu Hörerreise. Deswegen sind wir jetzt so weit, dass wir auch unterjährig diese Reisen auch anbieten können. Vor allen Dingen Fritz. Es bietet dann die Reisen teilweise nach Venedig oder nach Tschechien oder so an. Wir haben das ein. Da wissen wir, wo es hingeht, was gut ist, welche Hotels gut sind. Und da kann man das Ganze dann nochmal ein bisschen stringenter planen. Von daher wird's
aber das immer besser. Das sind Meckern auf sehr hohem Niveau. Also war schon alles super so.
Ja, weil das wir letztes Jahr ja mit Italien, da wiederholen wir uns natürlich auch immer so ein bisschen, aber da haben wir lange Lecks dran gehabt. Und ich glaube, dass dieses Jahr wirklich sehr, sehr schön ausgewogen war. Also ich erinnere mich zum Beispiel dran, wie gemütlich wir durch Kalmar geschlendert sind, am Wasser entlang. Es war kalt, aber es war trocken, es hat nicht geregnet. Wir haben uns das Wasserschloss angeguckt. Also war total süß, dieses schnucklige kleine Kalmar. Unser wunderschöner Flug über Stockholm durch die Kontrollzone, total tiefenentspannt mit den Lotsen. Das war wow. Ich habe nur im Cockpit gesessen und habe die Kamera links, konnte sie gar nicht schnell genug aus dem Fenster raushalten. Und Johann hat schon total genervten Blick gehabt, so nach dem Motto, oh, Alter, jetzt gehen wir mal vom Pelz. Muss hier fliegen. Aber war, oh, guck mal da sind wir lang gelaufen. Also es waren, der Flug über die Schären war großartig. Es hat einfach nur Spaß gemacht.
Ich habe immer noch ganz viele Bilder, die ich mir immer sehr gerne anschaue von da.
Ja, also ich bin ja dabei, die Filme zu schneiden. Ursprünglich sollten es 3 Teile werden. Ich werden keine 3 Teile.
Oh, wie schön.
Ja.
Ich freue mich drauf.
Ja, denn viele Teile. Mehr sage ich dazu nicht. Lieber Gustav, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir dich über den Weg zur Lizenz ausfragen durften, dass wir dich über dein Flugzeug befragen durften, dass du auch so ein ehrliches Feedback uns gegeben hast zur Reise. Es ist ja immer, man wird ja irgendwie dann doch mal so ein bisschen betriebsblind und dann sieht man so die ein oder andere Sache nicht. Und so ein ehrliches Feedback hilft uns ja dann einfach, das Ganze immer besser zu machen. Also klar, besser kann man es natürlich immer machen, weil viele Leute haben natürlich auch immer andere Erwartungshaltungen. Aber ich hatte auch das Gefühl während der Reise, dass wir so eine gute, ausgewogene Mischung hinbekommen haben. Und auch so das Tempo, in dem wir durch die Städte oder die Destination gelaufen sind, war auch total angenehm. Und ich würde mich jetzt auch riesig freuen, wenn wir uns dann nochmal letzt in der Saison irgendwo sehen auf eine schöne Tasse Kaffee.
Sehr gern.
Wenn nicht irgendwo ein Flugzeug in der Wiese liegt, ja, dann kriegen wir das hoffentlich auch mal nochmal hin. Das wäre schön. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt erstmal viele, many happy landings alleine, zu zweit, zu dritt, zu viert und freue mich auf viele weitere Flugabenteuer auch mit dir zusammen.
Vielen Dank, da freue ich mich auch sehr drauf. Wird bestimmt toll.
Johann.
Ich freue mich auch, dich und also euch beide eigentlich zu treffen. Spätestens, das können wir glaube ich schon mal spoilern, Fritz und ich planen nach Gelnhausen auf die Kerb zu kommen. Gustav, ich hoffe, wir können uns da sehen.
Ja, habe ich auch vor.
Ja, perfekt. Und vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, das ist glaube ich the place to be an dem Wochenende, auch wenn da sehr, sehr viele andere Sachen noch stattfinden. Aber würde mich freuen, wenn wir euch da treffen. Die Mädels von den Airlovers sind auch da. Arne wollte glaube ich auch vorbeikommen von der Fliegerseelsorge. Also viele Leute, wie immer in Gelnhausen, wäre cool euch da zu sehen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, auch unterjährig, nicht nur zur Hörerreise, mit uns unterwegs zu sein, vor allen Dingen mit Fritz unterwegs zu sein, dann habt ihr die Möglichkeit, jetzt über die Internetseite Privatpiloten Lounge auch unter Reisen unsere Reisen zu finden. Wahrscheinlich werden wir jetzt erstmal mit Venedig und Tschechien anfangen. Da fühlen wir uns sicher, das kennen wir. Aber Stück für Stück wird das Ganze aufgebaut. Also schaut euch die Reisen an, meldet euch und dann schauen wir mal, was wir da zusammenkriegen.
Da freuen wir uns drauf. In diesem Sinne sag ich jetzt von meiner Seite vielen, vielen herzlichen Dank. Many happy landings an euch da draußen und natürlich auch an dich, Gustav, und auch an dich, Johann. Ich fliege dann die Piper weiterhin fleißig hinterher, während du dann mit Gustav in der Muni unterwegs bist. So, ich muss jetzt nochmal nachtreten. Und dann wünschen wir euch da draußen eine richtig super geile, mega Carvox-Saison.
Du bist Pilot? Du willst nicht alleine fliegen? Du willst nicht alles mit dir selbst ausmachen? Dann melde dich doch bei PPL Plus an, dem Forum hier von der Privatpiloten-Lounge. Dort triffst du Piloten, Flugschüler und Menschen, die die Fliegerei ernst nehmen. Es geht um Austausch, Fragen, Erfahrungen und ehrliche Tipps aus der Praxis. Ob Ausbildung, Technik, Reisen, Flugplanung oder einfach nur der nächste sinnvolle Schritt. Du musst nicht alles allein herausfinden. PPL Plus ist komplett in allen Bereichen kostenlos. Also melde dich jetzt an auf www.pplplus.de.